NDR Info. Echo des Tages.
Gertrud Sterzel, guten Abend und willkommen. Und das sind einige Themen in dieser Sendung. Bundesparteitag der FDP. Guido Westerwelle gibt sich in seiner Rede sehr zurückhaltend. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Karstadt-Interessent Triton will möglicherweise 4000 Arbeitsplätze abbauen. Wahltag in Österreich. Heinz Fischer bleibt für weitere 6 Jahre Bundespräsident und der Sport am Sonntag. Zunächst aber zum Parteitag der Liberalen in Köln. Der Siegesrausch vom vergangenen Herbst ist schon längst verflogen. Der Höhenflug des FDP-Vorsitzenden, mehr eingebildet als real existierend, ist vorbei. Und die Meinungsumfragen für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen sind alles andere als aussichtsreich. Auch hier regieren ja Union und FDP in Koalition, genau wie auf Bundesebene. Und was die FDP in Berlin in den Monaten seit der Bundestagswahl alles veranstaltet hat, vor allem bei den Steuersenkungsplänen, das könnte ihr nun bei der Wahl in Nordrhein-Westfalen massiv schaden. Und deshalb war Guido Westerwelle, Außenminister und Bundesvorsitzender der Liberalen, ungewöhnlich zahm in seiner Rede auf dem Parteitag in Köln. Einzelheiten von Klaus Schäffer.
Guido Westerwelle gab sich sehr zurückhaltend in seiner fast 90-minütigen Grundsatzrede. Keine Angriffe gegen den Koalitionspartner. Auch die Opposition wurde vom sonst so kämpferischen FDP-Vorsitzenden nur mäßig attackiert. Bei Westerwelle ging es im Wesentlichen um eine Partei, die eigene und ihre Rolle in der Bundesregierung.
Ich habe mir verkniffen, hier heute im Wesentlichen auf andere Parteien einzugehen. Das sind Sie von vielen Reden von mir gewöhnt. Sondern ich wollte Ihnen zeigen, ja, es gab Anfangsschwierigkeiten, aber wir haben Tritt gefasst.
Der FDP-Chef weiß um die Umfragewerte, die es derzeit höchst ungewiss erscheinen lassen, dass in 2 Wochen in Nordrhein-Westfalen die schwarz-gelbe Koalition wiedergewählt wird. Selbst der Wiedereinzug der FDP in den Düsseldorfer Landtag könnte gefährdet sein, glaubt man den derzeit schlechtesten Vorhersagen für die Liberalen. Westerwelle weiß, dass einer der Gründe dafür die Politik der FDP in der Bundesregierung ist. Und deshalb war seine Rede in großen Teilen auch eine Rechtfertigung.
Wir wollten im Herbst nicht regieren, damit es einen Regierungswechsel gibt. Wir wollen regieren, damit es einen Politikwechsel gibt.
Die Botschaft, mit langem Atem werde man das auch schaffen. Westerwelle skizzierte die Schwerpunkte. Die FDP sei die Partei der Freiheit und die Partei für die Mitte. Ihr Credo, Leistung muss sich lohnen, insbesondere für die Mittelschicht.
Die Bürger dürfen doch nicht den Eindruck bekommen, es ist für alles Geld da. Für die Banken ist Geld da, für die Automobilindustrie ist Geld da, für die europäische Solidarität ist Geld da, aber für eine Entlastung der Mittelschicht ist kein Geld da.
Mit großer Mehrheit verabschiedeten die Delegierten das steuerpolitische Konzept der FDP, das 16 Milliarden Euro Entlastung vorsieht. Mit Blick auf die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verließ Guido Westerwelle dann kurzfristig seinen Schmusekurs.
Es geht in Nordrhein-Westfalen nicht nur um Nordrhein-Westfalen. Es geht in Wahrheit auch um unser Land insgesamt. Hier soll ein Probelauf gestartet werden mit einer Linksregierung aus SPD, Grünen und Linkspartei, auch dann 2013 für den Bund.
Danach wurde es sentimental. Westerwelle wandte sich persönlich an die Delegierten. Er dankte seiner Partei für ihre Unterstützung, als er vor einigen Wochen in der öffentlichen Diskussion stand.
Als die Kritik so richtig gehagelt ist, als es auch so richtig Sperrfeuer des politischen Gegners gab und manche Kampagne wirklich unterhalb der Gürtellinie, dass da die Freie Demokratische Partei sich nicht hat beirren lassen, dass sie gestanden ist, dass sie Solidarität gezeigt hat, das vergesse ich Ihnen nicht, meine Damen und Herren.
Dass diese Solidarität aber nach einer möglichen Niederlage in Nordrhein-Westfalen bröckeln könnte, das weiß auch Parteichef Guido Westerwelle.
Soweit der Bericht von Klaus Schäffer über den Abschluss des FDP-Parteitags in Köln. Innerhalb von 7 Monaten ist die FDP also in den Umfragen dramatisch abgestürzt. Das hat vor allem einen Grund und der heißt Guido Westerwelle. Jochen Zierhut kommentiert.
Die FDP hat ein Problem. Sie ist als Regierungspartei nun zwar konsequent, aber in vielen Punkten nicht glaubwürdig. Guido Westerwelles Parteitagsrede ist ein gutes Beispiel dafür. Der FDP-Chef hat dem Ansehen seiner Partei geschadet, als er vor Monaten gegen Hartz-IV-Empfänger pöbelte, Stichwort spätrömische Dekadenz. Offenbar mit Blick auf das Umfragetief vor der NRW-Wahl mildert Westerwelle seine Aussagen nun und versucht den Vorwurf, die Liberalen seien sozial kaltherzig, zu widerlegen. Ja, wir haben ein Herz für die, die kein Glück im Leben hatten, ruft Westerwelle pathetisch, um dann im großen Aber zu enden. Aber es müsse doch auch an die gedacht werden, die den ganzen großen Karren ziehen, die ganz normale Mittelschicht. Westerwelles Sympathie gilt den Leistungsbereiten, die es zu fördern gelte. Und es schwingt wieder der Vorwurf mit, dass andere eben nicht leistungsbereit sind. Der FDP-Chef bleibt also konsequent, wird aber nicht glaubwürdiger. Anderes Beispiel. Die von so vielen zu Recht kritisierten Steuerentlastungen bei einem Fünf-Stufen-Tarif. Die Liberalen versprechen vor allem eine Entlastung der unteren und mittleren Einkommen. Die unteren Einkommen jedoch, da sind sich die meisten Experten einig, werden nicht wirklich entlastet. Die FDP sagt, die Arbeitnehmer müssten wieder mehr von ihrem Stundenlohn im Geldbeutel haben. Das klingt wünschenswert. Schaut man aber ins Kleingedruckte, offenbart sich eine weitere Glaubwürdigkeitslücke. Denn das Steuerkonzept stellt grundsätzlich alle Ausnahmen von der Steuerpflicht zur Diskussion. Auch die für immer mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wichtigen Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit. So kann die Steuerlast für viele unter dem Strich steigen. Für den verheerenden Eindruck, den die schwarz-gelbe Streitkoalition in Berlin hinterlässt, ist die FDP freilich nicht allein verantwortlich. Auch Bundeskanzlerin Merkel ist nicht konsequent. Mal stützt sie die von der eigenen Partei, der CDU, angefeindeten Steuersenkungspläne der FDP, um ihren Koalitionspartner zu beruhigen. Nun aber, ebenfalls angesichts der NRW-Wahl, stellt die Kanzlerin eine Steuerreform vor 2011 in Frage, weil eben in der Staatskasse kein Geld ist. Und auch noch Koalitionspartner in Düsseldorf, Ministerpräsident Rüttgers, distanziert sich in Sachen Steuersenkung und ebenso vom liberalen Kernprinzip privat vor Staat. Aber, dass die Privatisierung öffentlicher Aufgaben oft nicht funktioniert, hätte Rüttgers auch früher wissen können. Das ist nicht konsequent und unglaubwürdig sowieso. Nur Distanz von der schwächelnden FDP. Und die hat richtig Angst, in Nordrhein-Westfalen keine Regierungspartnerin mehr zu sein, muss sogar um den Einzug in den Landtag bangen. Da hilft den Liberalen auch die Rede Guido Westerwelles nicht mehr. Konsequent zu sein, anstatt umzufallen wie früher, reicht nicht. Inhaltlich glaubwürdige und realistische Politik wäre nötig. Das wäre eine Leistung. Wie heißt das FDP-Wahlmotto so schön? Aufstieg durch Leistung.
Jochen Zierhut kommentierte die Rede des FDP-Vorsitzenden Westerwelle auf dem Bundesparteitag für das Echo des Tages. Zu einem kleinen Parteitag, dem sogenannten Länderrat, hatten sich die Grünen versammelt, auch in Köln. Und auch hier ging es um die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Leo Flamm berichtet.
Die Grünen streben mit der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen das Ende von Schwarz-Gelb in Berlin an. Die grüne Parteivorsitzende Claudia Roth sprach von einer Richtungswahl.
Und der 9. Mai ist von so großer Bedeutung, weil wir es schaffen können, einer Koalition, die weder christlich ist, noch liberal, geschweige denn sozial, den ersten Stein aus der schwarz-gelben Mauer herauszubrechen. Ich sage euch, wir können es schaffen. Wir können es schaffen. Wir sind ganz nah dran.
Mit starken Grünen in einer rot-grünen Koalition in Düsseldorf so rot, könne die Bundesratsmehrheit geknackt werden. Ein rot-grünes Bündnis sei machbar so rot, es gebe, trotz einiger Differenzen, mit der SPD die meiste Übereinstimmung. Die Spitzenkandidatin der nordrhein-westfälischen Grünen Silvia Löhrmann kritisierte, dass die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf über kein energiepolitisches Konzept verfüge.
Nur eins ist für die konzeptlosen Konservativen und Marktradikalen klar. Atomkraft muss länger laufen. Kein Konzept, Hauptsache Atomkraft. Und hier in NRW, da setzt der sogenannte Innovationsminister, der Pirouettenkönig Pinkwart, sogar auf neue Atomkraftwerke. Und Rüttgers, der eiert mal wieder herum.
Die Grünen in Nordrhein-Westfalen wollen auch weitere Kohlekraftwerke verhindern. In dieselbe Kerbe Energiepolitik schlug auch Fraktionschef Jürgen Trittin.
Wer mal eben in der Bundestagsfraktion beschließt, die Menge des Atommülls in Deutschland zu verdoppeln und nichts anderes heißt eine solche Laufzeitverlängerung. Wer hier rangeht, in Nordrhein-Westfalen neue Kohlekraftwerke mit Verfahrenstricks auf den Weg zu bringen, der ist nicht auf dem Weg zu einer richtigen Energiepolitik.
Der sei, so Trittin, auf dem Weg rückwärts in die 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Steuersenkungspläne der FDP wurden von der Fraktionsvorsitzenden Renate Künast heftig attackiert. Mit dem Wachstumsbeschleunigungsgesetz würden die Kommunen ausgetrocknet, so Künast, ihnen blieben nichts als Pflichtaufgaben. Schwarz-Gelb habe in Sachen wirtschaftlicher Kompetenz längst abgewirtschaftet. Das zeigten auch die Diskussionen um die Steuersenkungen. Renate Künast:
Ich habe langsam das Gefühl, selbst wenn die Welt unterginge, der letzte Satz, der ins Weltall gesendet würde, ist der eines FDPlers: Aber ich wollte noch meine Steuersenkung. Anders kann ich es mir gar nicht vorstellen. Das grenzt ja schon an ein pathologisches Ereignis.
Renate Künast war das, die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Und damit zum nächsten Thema, dem Hilfsgesuch der griechischen Regierung. Die braucht Milliarden Euro, um den totalen Bankrott des Landes vielleicht doch noch abwenden zu können. Milliarden, die die Europäische Union und der Internationale Währungsfonds zur Verfügung stellen sollen. Und so stand die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank ganz unter dem Eindruck der griechischen Finanzministere. Und Finanzminister Papakonstantinou war ein gefragter Gesprächspartner aus Washington, Anna Engelke.
Der griechische Finanzminister Papakonstantinou hat sich sehr zuversichtlich gezeigt, dass die Europartner das Hilfspaket für sein Land Anfang Mai auf den Weg bringen. Die Gespräche mit den Ländern der Eurozone und dem Internationalen Währungsfonds gingen sehr gut voran. Wenn die Verhandlungen über die Auflagen abgeschlossen seien, würden am Ende alle Euro-Staaten zustimmen. Deutschland ist komplett mit an Bord, so Papakonstantinou wörtlich. Sein deutscher Kollege, Finanzminister Wolfgang Schäuble, hatte sich heute hingegen sehr viel zurückhaltender ausgedrückt und gesagt, sowohl die Entscheidung der EU als auch die der Bundesregierung könne positiv wie negativ ausfallen. Der griechische Minister wollte davon nichts wissen und sagte, der Hilfsmechanismus wird im Mai fertig sein. Ausdrücklich wies Papakonstantinou Vorschläge zurück, Griechenland solle aus der Eurozone austreten. Das sei ein Szenario, das absolut jeder Grundlage entbehre. Sein Land werde für immer in der Eurozone bleiben, betonte er. Eine Umschuldung griechischer Anleihen sei nicht vorgesehen. Auf Meldungen, wonach das bisher geplante Hilfspaket von 45 Milliarden Euro von EU und IWF nicht ausreiche, ging der Minister nicht konkret ein. Er erwähnte lediglich die Kreditzusage in Höhe von 30 Milliarden Euro, die die Europartner für dieses Jahr gemacht haben. IWF-Direktor Dominik Strauss-Kahn drängte darauf, Griechenland schnell zu helfen. Der IWF und die Europartner wüssten, dass Tempo nötig sei. Das über beide Ohren verschuldete Griechenland hatte am Freitag offiziell bei den Eurozonenländern und dem IWF Kredithilfen beantragt.
Ja, und Anna Engelke hat es gerade schon gesagt, Bundesfinanzminister Schäuble übt sich in Zurückhaltung, denn natürlich wird auch hierzulande munter weiter diskutiert über den Antrag aus Griechenland. Deutschland müsste ja mehr als 8 Milliarden Euro zur Verfügung stellen und Griechenland im Gegenzug harte Bedingungen erfüllen. Aber vorläufig ist noch gar nichts beschlossen und Schäuble versucht mit beruhigenden Worten die Oppositionsparteien in Schach zu halten. Aus Berlin, Anja Günther.
Über Finanzhilfen für Griechenland ist noch nicht entschieden. Und das bedeutet, die Entscheidung kann immer noch positiv oder negativ ausfallen, sagte jedenfalls Finanzminister Wolfgang Schäuble in der Bild am Sonntag. Der CDU-Politiker betonte, es hänge nach wie vor alles davon ab, ob Griechenland den jetzt eingeschlagenen strikten Sparkurs in den kommenden Jahren fortsetze. Das werde er morgen auch den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen sagen.
Griechenland hat den Antrag gestellt, aber nehmen wir mal an, es kommt zu einer Entscheidung, wenn ein glaubwürdiges Sanierungsprogramm mit dem IWF und der EZB und der Europäischen Kommission vereinbart ist, dann beteiligen wir uns an einem Kredit der Eurogruppe für Griechenland durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau.
Diesen Kredit der staatlichen KfW müsste der Bund mit einer Garantie absichern. Die Opposition kritisiert, die Bundesregierung setze Steuergelder aufs Spiel. Grünen-Fraktionschefin Renate Künast forderte im ZDF, die Bundesregierung müsse jetzt Klartext reden.
Der Deutsche Bundestag muss wissen, wie genau die Auflagen an Griechenland sind und wie viel wir ihnen geben und zu welchen Rückzahlungsbedingungen.
Griechenland kann seine Finanzprobleme nicht allein lösen und hat daher EU und IWF um Unterstützung in Höhe von insgesamt 45 Milliarden Euro gebeten. Auf Deutschland kämen voraussichtlich bis zu 8,4 Milliarden Euro zu. Die Opposition will, dass auch die Banken einen Beitrag leisten. Die Kreditinstitute könnten Griechenland teilweise Schulden erlassen oder reduzierte Zinszahlungen verlangen, meinte Künast. SPD-Chef Sigmar Gabriel sieht das genauso.
Es kann doch nicht sein, dass die Steuerzahler jetzt das zweite Mal die Zockerei der Banken belohnen. Die müssen erst mal auf Forderungen verzichten, bevor hier der Steuerzahler in Europa zur Kasse gebeten wird.
Sympathien für die Finanzhilfen? Naja, bei der Opposition ist die Skepsis jedenfalls groß. Und auch in der Koalition gibt es Zweifel, besonders bei der FDP, die keinen Blankoscheck für deutsche Finanzhilfen ausstellen will. Und Schäuble vorwirft, er habe den Griechen viel zu früh Unterstützung in Aussicht gestellt. Das sei ein Schlag ins Gesicht der deutschen Steuerzahler. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle von der FDP rechnet allerdings nicht mit einer schnellen Entscheidung über Finanzhilfen.
Kann nicht schnell gehen, weil wir seriös vorgehen müssen. Es geht ja um eine wichtige Weichenstellung. Möglicherweise gibt es auch andere Fälle, deshalb muss man jetzt beim ersten Mal das so richtig machen.
Wenn sich Finanzminister Schäuble morgen mit den Vorsitzenden der Bundestagsfraktionen trifft, will er die Stimmung ausloten und schauen, wie groß die Bereitschaft ist, ein beschleunigtes Gesetzgebungsverfahren mitzutragen. Denn der Bundestag muss möglichen Kredithilfen für die Griechen zustimmen.
Am Freitag hat der Finanzinvestor Triton ein Angebot abgegeben für die insolvente Warenhauskette Karstadt. Aber damit ist die Krise noch längst nicht vorbei. Viele Karstadt-Mitarbeiter bangen weiter um ihren Arbeitsplatz und blicken in eine ungewisse Zukunft. Näheres von Denise Friese.
Nach ersten Informationen soll Triton harte Einschnitte von den Karstadt-Mitarbeitern und dem Vermieterkonsortium High Street verlangen. 4.000 Arbeitsplätze sollen wegfallen und die Mietpreise deutlich reduziert werden, hieß es nach der Sitzung des Gläubigerausschusses. Die Gewerkschaft Verdi konnte die Zahl so nicht bestätigen. Die Arbeitnehmervertreter gehen aber davon aus, dass von den Mitarbeitern mindestens weitere Gehaltseinbußen gefordert werden. Das sei nicht überraschend, versuchen könne es Triton ja, aber Verdi bleibe hart, so eine Sprecherin. Die Mitarbeiter verzichten seit Jahren auf Geld und zur Sanierung der Essener Karstadt-Warenhauskette tragen sie 150 Millionen Euro bei. Und auch die Vermieter haben schon Zugeständnisse von fast 200 Millionen Euro gemacht. Ein Triton-Sprecher sagte, man wolle die Ladenflächen flexibler nutzen und die Arbeitsbedingungen verändern. Die Tarifverträge seien zu starr. Nun steht die Woche der Entscheidung an. Triton wird mit Vermietern und Arbeitnehmervertretern verhandeln. Der Insolvenzverwalter hat sich als Moderator angeboten. Nach bisheriger Planung soll bis Freitag ein unterschriebener Kaufvertrag für Karstadt vorliegen. An einer zeitlichen Verzögerung werde der Verkauf aber nicht scheitern, so der Insolvenzverwalter. Sollte Triton vom Angebot zurücktreten, erwägt das Vermieterkonsortium High Street unter Leitung der US-Bank Goldman Sachs, Karstadt selbst zu übernehmen. Es gilt als wahrscheinlich, dass es dann mit dem Karstadt-Konkurrenten Kaufhof zu einer deutschen Warenhaus AG kommen würde.
Die Österreicher hatten heute die Wahl. Es ging um den Bundespräsidenten und da war eigentlich schon im Vorfeld klar, Favorit ist der Amtsinhaber Heinz Fischer. Der 71-Jährige ist äußerst beliebt und das hat sich in den ersten Hochrechnungen nun am Abend deutlich bestätigt. Aus Wien Andreas Mayer-Feist.
Jubel im Lager der Fischer-Anhänger. Der amtierende Bundespräsident Heinz Fischer kann weitermachen. Der 71-jährige Sozialdemokrat, der seine Parteimitgliedschaft während seiner Amtszeit ruhen lässt, geht als klarer Sieger aus der Direktwahl hervor.
Der Bundespräsident muss mithelfen, dass unser Land, auf das wir stolz sind, auch auf internationalem Parkett den bestmöglichen Eindruck macht.
Fischer schaffte es erfolgreich, auch Stimmen aus dem christdemokratischen Lager an sich zu ziehen. Die Österreichische Volkspartei hatte keinen eigenen Kandidaten ins Rennen geschickt. Die Zahl derjenigen, die mangels Alternative aus der ÖVP ungültige Stimmen abgaben, ist gering geblieben. Anders als vermutet. Abgeschlagen die Kandidatin der Freiheitlichen Partei, Barbara Rosenkranz. Die 51-jährige Landesministerin in Niederösterreich wollte mit einem EU-kritischen Wahlkampf punkten, kritisierte die Zuwanderungspolitik der regierenden rot-schwarzen Koalition und forderte einen starken Staat, der energischer als bisher die Kriminalität bekämpft. Doch Barbara Rosenkranz verstörte viele Wähler mit einer unklaren Haltung zum Nationalsozialismus und den NS-Verbotsgesetzen in Österreich. Für die Kandidatin
eine bedauerliche Aufregung.
Doch zuletzt fehlte ihr auch die eindeutige Unterstützung ihres Parteichefs Heinz-Christian Strache. Ihr Scheitern war vorhersehbar, sagt der Wiener Wahlforscher Fritz Plasser.
Mein Eindruck ist, dass dieses Fast-Scheitern ihrer Kandidatur aufgrund ihrer Aussagen und der Diskussion über ihre Aussagen Spuren hinterlassen hat.
Spuren, die auch die Freiheitliche Partei weiter verfolgen könnten. Bei den bevorstehenden Landtagswahlen unter anderem in Wien. Barbara Rosenkranz sollte der EU-kritischen und von den Sozialdemokraten als Ausländerfeind linksfeindlich und rechtsextrem gescholtenen Partei Rückenwind verschaffen. Doch jetzt ist Wahlforscher Plasser überzeugt,
dass sie deutlich unter dem Stimmenanteil oder Potenzial bleiben wird, dass die FPÖ etwa bei einer Nationalratswahl haben könnte oder mobilisieren könnte.
Nur ein Achtungserfolg für den dritten Kandidaten Rudolf Gehring von der kleinen Christenpartei.
Ich glaube, christlich denkende Menschen gibt es in allen Parteien und in allen Gruppierungen.
Gehring verfehlte sein Ziel, sich mit den Stimmen christdemokratischer Wähler einen Vorsprung gegenüber der umstrittenen Kandidatin Barbara Rosenkranz zu verschaffen. Beide gehen jetzt leer aus. Allerdings hat die Bundespräsidentenwahl in Österreich noch einen großen Verlierer. Die Politik an sich. Obwohl Österreicher, anders als Deutsche, die Chance haben, ihr Staatsoberhaupt direkt zu wählen, war die Wahlbeteiligung enttäuschend gering. Sie lag nur bei rund 50%.
Vorgestern hat der US-Gesandte George Mitchell seine Vermittlungsgespräche im Nahen Osten fortgesetzt und er hat sich am Freitag relativ optimistisch geäußert, dass der Friedensprozess zwischen Israelis und Palästinensern wieder in Gang gesetzt werden könnte. Aber Israel lehnt weiterhin einen Baustopp des Wohnungsbaus im arabischen Ost-Jerusalem ab und die Palästinenser sind entsprechend aufgebracht. Das hat George Mitchell heute deutlich zu spüren bekommen. Aus Tel Aviv, Clemens Fehrenkotte.
Begleitet von heftigen palästinensischen Protesten gegen einen von hunderten Polizeikräften geschützten Demonstrationszug einiger Dutzend rechtsextremer Israelis durch den Ost-Jerusalemer Stadtteil Silwan hat der amerikanische Nahost-Unterhändler George Mitchell seine jüngste Vermittlungsrunde beendet. Mitchell gab vor seiner Abreise nach Washington eine schriftliche Erklärung ab, in der er positive und produktive Gespräche mit der israelischen und palästinensischen Seite hervorhob. Israels Ministerpräsident Netanyahu zeigte sich vor seinen Kabinettsmitgliedern in Jerusalem optimistisch, dass es bald zur Aufnahme der sogenannten indirekten Verhandlungen mit Palästinenserpräsident Abbas kommen könne. Israel möchte den Friedensprozess sofort beginnen. Die USA wollen den Friedensprozess sofort beginnen. Und ich kann nur hoffen, dass die Palästinenser den Friedensprozess sofort beginnen wollen. Wir werden in den kommenden Tagen wissen, ob der Prozess starten kann. Ich hoffe, er wird auch tatsächlich gestartet. Die Gespräche mit den USA und ihren Vertretern waren sehr positiv. Am vergangenen Freitag noch, zu Beginn der dreitägigen Mitchell-Visite in der Region, hatten israelische Tageszeitungen unter Berufung auf Regierungskreise in Jerusalem gemeldet, Netanyahu rechne damit, dass der Mitchell-Besuch einen Durchbruch erzielen werde. Öffentlich gab der israelische Regierungschef jedoch der Forderung des Weißen Hauses sowie der Palästinenser nach einem Stopp des jüdischen Siedlungsbaus in Ost-Jerusalem nicht nach. Mitchell überreichte Palästinenser-Präsident Abbas am Wochenende eine Einladung von US-Präsident Obama. Ein Datum für die Visite sei noch nicht festgelegt worden, teilte der Abbas-Unterhändler Saeb Erekat heute mit. Am Vormittag waren rund 30 rechtsextreme Israelis mit Sprechchören und Fahnen durch den östlichen Stadtteil Silwan gezogen und hatten damit, wie von den Polizeikräften zu Recht befürchtet, die Wut der palästinensischen Einwohner Silwans hervorgerufen. Unter Führung des rechtsextremen Siedleraktivisten Baruch Matzel waren am Vormittag rund 30 Personen von der Klagemauer ins Zentrum des Stadtteils Silwan gezogen, in dem rund 55.000 Palästinenser und 300 Siedler leben. Wir haben Netanyahu, Obama und Mitchell gezeigt, dass wir die Bosse von Jerusalem sind, sagte Matzel während des Marsches wörtlich. Israels Regierungschef Netanyahu hatte sich zuvor beim Generalstaatsanwalt vergeblich um eine Verschiebung der Siedlerdemonstrationen bemüht. Zahlreiche palästinensische Einwohner des Stadtteils beflaggten ihre Häuser mit palästinensischen Fahnen und warfen als Zeichen ihrer Verachtung Dutzende von Schuhen auf die Straßen. Vermummte Palästinenser setzten Autoreifen in Brand, warfen Steine auf israelische Sicherheitskräfte sowie Brandsätze auf rechtsextreme Demonstranten. Bei den Protesten seien, so hieß es später, 4 Demonstranten und 2 Polizisten leicht verletzt worden.
Nach Thailand. Die Opposition hatte der Regierung einen Kompromissvorschlag gemacht und nicht sofort Neuwahlen gefordert. Aber die Regierung von Ministerpräsident Abhisit Vejjajiva hat abgelehnt. Nun könnte es zu weiteren schweren Unruhen kommen zwischen den Rothemden und den Sicherheitskräften. Aus Bangkok, Udo Schmidt.
Es herrscht eine angespannte Stimmung am Mittag auf der Kreuzung in Bangkoks Einkaufsviertel Ratchaprasong. Hier steht seit Wochen die Bühne der oppositionellen Rothemden. Hier haben sich heute viele tausend Unterstützer eingefunden. Die Reden werden kämpferischer, nachdem Regierungschef Abhisit Vejjajiva gestern Abend ein Verhandlungsangebot der Rothemden zurückgewiesen hat. Gleichzeitig nimmt die Angst vor einem Einsatz des Militärs spürbar zu. Der Regierungschef hat diesen Einsatz bereits angekündigt, nur den Zeitpunkt hat er noch offen gelassen. Ein Hubschrauber erscheint am Himmel, dreht Kreise über dem besetzten Stadtviertel. Jetzt geht es los, denken viele, zeigen aufgeregt nach oben. Aber nichts passiert. Es bleibt kaum noch Zeit für eine friedliche Lösung, meint Jaran Dieter Apichai, einer der Rothemden-Anführer. Die Regierung hat dem Militär den Auftrag erteilt, die Opposition bis morgen früh zu zerschlagen. Es bleiben also noch vielleicht 20 Stunden. Aber was soll da passieren, wenn Abissid nicht mit uns spricht? Abissid Wijajiwa hatte gestern Abend erklärt, er akzeptiere die von den Rothemden vorgeschlagene 30-Tage-Frist bis zu einer Auflösung des Parlaments nicht. Ich habe es nie abgelehnt, eine Lösung für diese Krise zu finden. Aber wir müssen verstehen, dass die Lösung nicht auf Gewalt und Terror aufgebaut sein kann. Eine Lösung kann unter solchen Bedingungen nicht gefunden werden. Das Ziel sei es, so Abissid weiter, das besetzte Viertel Ratch Prasong zu räumen. Das werde geschehen, er könne und wolle aber nicht sagen, wann. Damit hat die Regierung den Druck auf die Opposition deutlich erhöht. Die schließt sich noch enger zusammen an den Ständen auf dem besetzten Gelände zwischen Ratch Prasong und Silom, an denen Formulare für eine Mitgliedschaft bei den Rothemden ausgegeben werden, bilden sich längere Schlangen als sonst. Armeechef Anupong Pao Chinda, selber Verfechter eines politischen Lösungsweges, stellte sich gestern Abend demonstrativ hinter den Regierungschef.
Und zum Schluss im Echo des Tages nun zum Sport am Sonntag. Bei mir im Studio ist Marc Eschweiler.
In der ersten Fußball-Bundesliga läuft das letzte Sonntagabendspiel der Saison. Nach rund 70 Minuten steht es zwischen dem SC Freiburg und dem VfL Wolfsburg 1:0. Das Tor für die Breisgauer erzielte Cedric Macchiardi. Schon mit einem Unentschieden würde Freiburg den Relegationsplatz an den VfL Bochum abgeben. Am Nachmittag deklassierte Hoffenheim den Hamburger SV mit 5:1. Zweifache Torschützen für die TSG waren Ibisevic und Obasi. HSV-Spieler Piotr Trochowski fand keine Erklärung für die Leistung.
Ich kann mir auch nicht erklären, wie wir so auftreten konnten, dass wir direkt nach 15 Minuten wie letztes Jahr eigentlich so vorgeführt werden und einfach keine Lösung haben. Und man sieht das auf dem Spielfeld, wir tun uns so schwer und wir agieren einfach nicht als Mannschaft und dann verliert man so eine Spiele wie gegen Hoffenheim. Heute haben wir alle miteinander versagt.
Der HSV hat nach dieser Partie kaum noch Chancen auf eine Qualifikation für die Europa League. Für negative Schlagzeilen sorgen unterdessen wieder randalierende Fans. Nach den gestrigen Partien von Bremen gegen Köln und Mainz gegen Frankfurt kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen rivalisierender Gruppen. Mehrere Beteiligte wurden verletzt, darunter 6 Polizisten. In Bremen und Mainz gab es insgesamt 70 vorübergehende Festnahmen. Zur zweiten Fußball-Bundesliga. Hier steht der erste FC Kaiserslautern als Aufsteiger fest und das, obwohl die Pfälzer selbst nicht gespielt haben. Durch das 1:1 des FC Augsburg beim FSV Frankfurt kann Kaiserslautern nicht mehr von einem direkten Aufstiegsplatz verdrängt werden. Die weiteren Ergebnisse aus Liga 2, Bielefeld und Düsseldorf trennen sich 1:1 und die Partie 1860 München gegen Rot-Weiß Oberhausen endete 2:2. Vom Fußball zum Eishockey. Die Hannover Scorpions sind zum ersten Mal deutscher Meister. Das Team von Trainerlegende Hans Zach siegte in eigener Halle 4:2 gegen Augsburg. Die Scorpions gewannen die Best-of-Five-Serie damit glatt mit 3:0. Aus Hannover, Tide Tedinger.
Lange Zeit waren die Hannoveraner hier das eindeutig bessere Team, vergaben aber viele sehr, sehr gute Chancen. Dann im Mitteldrittel klappte es doch und sie legten eine 2:0-Führung vor. Augsburg schien platt, Augsburg schien aus dem Spiel, aber mit unbändigem Kampfgeist kamen die Panther im Schlussdrittel noch einmal zurück. Hannover stand zu tief und kassierte den Ausgleich innerhalb von 6 Minuten. Aber wenige Minuten vor Schluss war es dann Thomas Solak mit dem entscheidenden 3:2. Und ganz am Ende gab es noch den Treffer ins leere Augsburger Tor zum alles entscheidenden und krönenden 4:2. Hannover ist deutscher Meister.
Zum Motorsport. Der Brite Gary Paffett hat das erste Rennen der deutschen Tourenwagenmeisterschaft gewonnen. Der Mercedes-Pilot feierte auf dem Hockenheimring einen Start-Ziel-Sieg vor seinem Markenkollegen Bruno Spengler. Den Vierfachsieg von Mercedes komplettierten Jamie Green und Paul Di Resta. Audi-Sportchef Wolfgang Ulrich war enttäuscht vom ersten Rennen.
Es ist für uns eine riesige Klatsche. Das ist ein Problem, mit dem müssen wir uns schon intensiv auseinandersetzen, weil das ist natürlich etwas, wo die Gesamtperformance dann nicht stimmen kann, auch wenn man gesehen hat, dass die Autos gut funktionieren.
Handball-Bundesligist VfL Gummersbach steht vor dem Einzug ins Finale des Europacups der Pokalsieger. In eigener Halle gewann Gummersbach das Halbfinal-Hinspiel gegen Navarro San Antonio mit 30:26. In der Handball-Champions League gewann der HSV Hamburg das Viertelfinal-Hinspiel gegen Ciudad Real mit 26:22. Um 19 Uhr spielen im rhein-deutschen Viertelfinale noch die Rhein-Neckar-Löwen gegen den THW Kiel.
Das war's vom Sport mit Marc Eschweiler im Echo des Tages auf WDR 5 und in der Info im Studio war Gertrud Sterzl. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend.